richtig schön, hier bei euch zu sein. Lieber Jan, Esther, Mia und Luca. Mia und Luca, ich hoffe, dass ich heute was weitergebe, wo ihr sagt, boah, das war nicht ganz so langweilig. Ja? Also, da habe ich hohe Ehrfurcht, wenn so junge Leute da sind, so ganz junge noch. Es ist richtig klasse, hier zu sein. Also, es gibt zwei Dinge, die ich euch, bevor ich mit der Predigt loslege, euch sagen muss. Das eine ist, also der Jan oder hat mir überhaupt jetzt nichts vom Background gesagt, was ich jetzt heute hier sprechen oder predigen soll. Da habe ich mir überlegt, was könnte das Richtige sein für euch und auch für euch am Stream und bin ganz frei gewesen in meiner Entscheidung. Und ich kann gar nicht, weil ich keine Ahnung habe, jetzt in die einzelnen Details reinsprechen und es befreit auch, ist auch positiv und schön. Und was ich richtig interessant finde, meine Tochter ist ja mit dabei und wir waren gestern in Hannover meine Schwiegereltern besuchen, da haben wir ein altes Baptistenbuch in der Hand gehabt mit Onken. Onken war der Gründer des deutschen Baptismus in Hamburg, die ersten Leute getauft. Und da haben wir das erste Mal richtig gecheckt, dass unser Ur-Urgroßvater, der ist mit auf einem Bild mit dem Onken drauf, der wurde getauft, der ist geboren 1934 und jetzt ratet mal, wo der geboren worden ist. In Oldenburg, ja, so unglaublich, oder? Also wenn das jetzt, das haben wir seit bis gestern nicht gewusst, das ist so richtig genial, oder? Und als wir gestern so ins Hotel reingefahren sind, wir sind ganz andächtig hier nach Oldenburg reingefahren und heute Morgen, also es ist schon echt krass, wie lange ich brauche, um es zu checken, habe ich erst gecheckt, ich bin ja gar nicht mit dem verwandt, sondern es geht ja über die Schiene meiner Frau, aber die Sarah, du bist eine Ururenkelin von jemandem, der vom Onkel getauft worden ist. Das müssen wir im Baptismus, kann man das noch ausbauen, ja? Das vielleicht hier ist nicht so beeindruckend, aber ich fand es wirklich genial. Das Zweite, was ich noch kurze Vorbemerkung, wer von euch kennt das Basketballteam von Oldenburg? Kennt es jemand? Ich hoffe, seid ihr da gut in der Bundesliga? Oh, ich glaube, ehrlich, ich bete für euch. Ihr werdet es sehr schwer haben, ganz im Ernst. Denn wir haben heute Morgen gefrühstückt mit dem Basketballteam, das heute gegen euch antritt, nämlich die Bonner. Und ich habe die dann gesehen und die sind heftig. Das sind fast nur Amerikaner, die sind fast alle so, ja, Minimum. Also unter 2 Meter geht da nichts, ja. Und sahen auch ziemlich gut durchtrainiert aus. Und wenn ihr USA kennt, wenn die Basketballer darüber kommen, also da haben wir schlechte Karten. Und da habe ich die so gefragt, wo sie in der Bundesliga stehen, auf Platz 2. Jetzt habe ich gehofft, ihr steht auf Platz 1, aber das wird, glaube ich, ein schwieriges Spiel heute für euch werden. Aber ihr wisst, der Herr kann Wunder tun, ja? Wenn ihr das gewinnt, ist ein Wunder, ja. Okay, ich steige jetzt ein mit der Predigt, möchte ein Thema anschneiden, das mir in unserer heutigen Zeit sehr auf dem Herzen liegt. Ich möchte jetzt nicht nur so in kleinen Bereiche, Oldenburg oder so, sondern wir wollen den Horizont ein bisschen weiter aufspannen und ich möchte euch ein bisschen was weitergeben, von dem ich hoffe, dass in den nächsten 30 Minuten ihr sagt, hey, das hat mir wirklich was gebracht und es bringt auch euch etwas. Ich habe neulich eine Studie gelesen von einer Australierin, die hat Folgendes gemacht. Die hat Sterbende interviewt und hat sie gefragt, was bereut ihr am Sterbebett? Und die ist jetzt keine christliche Studie, und dann gab es 5 Punkte, die Menschen bereuen, wenn sie am Sterbebett sind. Also sie sagen, wenn ich nochmal zurückdenken könnte, würde ich dies und jenes heute anders machen. Also Psalm 90, nichts anderes. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Das heißt, bedenke, wie du heute dein Leben lebst, hat es eigentlich eine Relevanz? Ist es eigentlich sinnvoll so? Und jetzt gibt es 5 Punkte, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Was diese Menschen sagen, die hat es dann geclustert in 5 Bereiche. Erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt zu leben, wie andere es von mir erwarten. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Kein Mensch sagt mehr am Sterbebett, ach, so ein Mist, ich wünschte, ich hätte mehr Netflix-Serien geschaut, ich wünschte, ich hätte mehr im Handy verbraucht, Zeit, das wirst du alles bereuen, weil das vertane Zeit ist. Wenn dich dann jemand am Sterbebett sagt, hey, wenn man die Zeit, die du da verhauen hast, dir nochmal gibt, und es sind manchmal Jahre, dann wirst du so, so dankbar, deine Zeit nicht mit dem verplempert zu haben oder mit anderem Zeug, wenn du ein bisschen älter bist, können wir mit anderen Sachen. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle Ausdruck zu verleihen. Anderen Menschen Wertschätzung zu äußern, da möchte ich heute reingehen auch. Andere Menschen etwas zu sagen, hey, was bedeutest du für mich? In der Ehe, in der Familie, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deinem Arbeitskollegen und dergleichen. Viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Das ist auch sehr interessant. Also gab es wertvolle Beziehungen. Über die Jahrzehnte hat man die Beziehung nicht mehr gehalten. Und zum Schluss am Sterbebett sagst du, hey, ich wünschte, ich hätte sie gehalten. Das können wir jetzt davon lernen. Kannst du gegensteuern. Und fünftens schließlich, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Und die Studie möchte ich mit einer anderen Studie vergleichen und dann in den biblischen Text reingehen und das aufgreifen, was es für uns heute bedeuten kann. Es gibt noch eine andere Studie, über 1700 Unternehmer wurden gefragt, was sind die größten Führungsfehler in Unternehmen? Erstens, 48% sagten, mir wurde keine Verantwortung übertragen. Zweitens, 52% sagten, ich bin als Mitarbeiter unterfordert gewesen. Drittens, 64% sagten, es wurden immer Entscheidungen aufgeschoben. Viertens, 78% sagten, die Konflikte wurden immer ausgewichen. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich raus will. Fünftens, 93% von 1700 Unternehmen, die gefragt worden sind, sagten, der größte Führungsfehler, den wir haben kein richtiges Feedback bekommen. Keine Rückmeldung, die eine Qualität beinhaltet, die eigentlich Feedback, ja, also nicht fertig, Leute fertig machen, sondern Feedback im konstruktiven Miteinander. Und jetzt möchte ich diese zwei Bereiche, die zwei Studien mal verbinden. Das eine, was bereuen Menschen am Sterbebett, dass sie sagen, ich hätte meinen Empfindungen, was ich zum Beispiel zum Jan empfinde, werde ich heute weitergeben, ich hätte das klarer äußern sollen und zwar auch öffentlich bitte. Also wir Deutsche, ob du jetzt in Oldenburg lebst oder im Allgäu, wir sind nicht die, die hier ganz vorne dran sind mit der Fähigkeit, uns positiv zugewandt dem anderen so zu äußern, dass wir ausdrucksstark hier sind. Da gibt es andere Kulturen, da merkt man, oh, die sind da viel offener, viel warmherziger, auch das zu äußern, was sie füreinander empfinden und da können wir von lernen. Also sowohl die Leute am Sterbebett als auch in dieser Studie im säkularen Bereich, hey, Feedback, das mir wirklich etwas bringt. Und das, diese Spur möchte ich aufgreifen, wenn du mal deinen Nachbarn gerade anschaust, guck den mal an gerade, deinen Nachbarn, dann wirst du Folgendes sehen, ist eigentlich ein merkwürdiges Geschöpf, gell? Ein ganz merkwürdiger da neben dir, merkwürdiges Geschöpf, der hat oben auf dem Körper sowas einigermaßen Ovales oder Rundliches, unser Kopf. Und auf dieser Kopf hier, da ist ein Gehirn drin. Das hat übrigens der Herr extra reingelegt mit dem ausdrücklichen Genehmigung, dass wir es gebrauchen. Also ein extra so, dass wir es nicht ablegen können. Das müssen wir immer mitnehmen. Ja? Das war Hirschhausen jetzt, ja. Eckhard von Hirschhausen. Also und dann ist interessant, und in diesem Schatulle hat Gott 7 Öffnungen reingesetzt. Und 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Und von allem haben wir 2. Wir haben 2 Ohren, da hören wir nach außen. Wir haben 2 Nasenlöcher, damit können wir den anderen riechen, wie gut wohlriechend der andere gerade ist. Dann haben wir 2 Augen, können wir nach außen blicken. Und interessant ist, von einem haben wir nur 1 bekommen. Ja. Und der Schöpfer weiß warum. Ja. Warum hat er dir von dem einen nur 1 gegeben? Stell dir mal vor, wir hätten 2 Münder. Also hier vorne könntest du reden und hinten auch noch. Du könntest parallel doppelt reden, hättest du so viele Probleme an der Backe, wahrscheinlich jeder von uns, kannst du gar nicht mehr bewältigen. Was der eine Mund sagt, ist schon unglaublich. Und das ist interessant, wie Gott das gemacht hat. Ich glaube, das ist wirklich kein Zufall. Ich meine das ganz im Ernst, auch wenn es ein bisschen vielleicht charmant oder nett gesagt ist. Aber das hat mit Sicherheit Sinn, ein Mund. Und es gibt im Psalm das Wort, Herr, setze Wächter an meinen Mund. Und ich möchte heute ein bisschen über unser Reden sprechen und die Auswirkungen unseres Redens und Sprechens. Jesus sagt einmal im Matthäus 12, Vers 32, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt gute Früchte aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böse hervor aus seinem bösen Schatz seines Herzens. Ich sage euch aber, dass ein Mensch, jeder von uns Rechenschaft ablegen muss am Tag des Gerichts von jedem nichtsnützigen Wort, das er geredet hat. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Meine Frage an dich heute Morgen lautet, wem gehört eigentlich deine Zunge? Und ich möchte dir sagen, das spreche ich jetzt nicht in den Kontext einer Situation hinein, sondern es beschäftigt mich allgemein im Kontext unserer Gesellschaft. Wenn ich Nachrichten höre, merke ich, muss sehr aufpassen. Oder Social Media in diesem Bereich, im Medienbereich und in anderen Dingen. Wir kriegen so eine Überflutung. Wie wird gesprochen über andere Menschen? Und stell dir vor, ich habe ja mit Politikern und so zu tun, du wärst jetzt der Politiker und du wärst der, der jetzt da interviewt werden würde und du wärst jetzt der, mit dem man so redet, wie man dort redet und wir schauen das zu und sagen, das ist schon okay. Das ist wie so eine Diffamierungsverseuchung, weil wir kontinuierlich eigentlich Menschen vorführen in der Art und Weise, wie wir sprechen. Und das setzt ein Klima in unserer Gesellschaft. Das greift auch nach uns, nach dir, nach deinem Herzen, nach deiner Gesinnung, nach deiner Ausrichtung, nach uns in der Gemeinde. Und das kann uns durch und durch total verseuchen. Und es gibt mittlerweile jetzt die ersten Studien in Deutschland, wie uns, also nicht christlich jetzt, wie uns diese Atmosphäre des Miteinander und übereinander Schlechtredens wirklich das Vertrauen raubt in einer systemrelevanten Ebene, nämlich in dem, dass wir uns anfangen, einander als Menschen nicht mehr zu vertrauen. Das ist systemgefährlich für eine Demokratie. Ja, es gibt Forschungen, es ist nicht in erster Linie, dass du deinen Politiker nicht mehr vielleicht vertraust oder Institutionen, aber wenn wir uns untereinander, der Mensch den Menschen, nicht mehr vertrauen, weil die Art und Weise, wie wir sprechen, uns so verseucht, dann haben wir echt ein Problem. Und das ist auch in der Gemeinde so, das ist in der Ehe so, das ist in der Familie so, ist in der Gesellschaft so. Also der Herr sagt, ey, ich kann erkennen an der Art und Weise deines Redens, wie dein Herz beschaffen ist. Und ich kenne das bei mir, aus meinem Mund kommt manchmal so ein Müll. Und ich bin froh, dass ich Leute habe wie meine Töchter zum Beispiel, ich habe zwei davon, oder meine Ehefrau. Meine Töchter sind noch ein bisschen offensiver. Und wenn ich da etwas sage, wo jetzt schräg ist, zum Beispiel, ich werde heute ja eine sehr lange Autofahrt zurückhaben, von hier bis nach München, meine Tochter da abgeben und dann wieder nach Kempten noch. Und dann wird mir die Sarah, und das finde ich positiv, die wird mir ganz offen zurückmelden, hey Papa, das kann ich so nicht bringen und so nicht sagen, das kommt so komisch an. Ich habe ja drei Frauen jetzt gehabt, mit denen ich quasi in den letzten 20 Jahren verbracht habe, mittlerweile sind unsere Töchter erwachsen, und es war öfters so, dass sie gesagt haben, Papa, hast du das nicht gemerkt, dass das, was du da gesagt hast, die andere Person, die hat ja fast schon geweint. Und ich habe überhaupt nichts wahrgenommen, gar nichts gemerkt. Also deswegen ist es ziemlich gut zu wissen, hey, wer gibt dir Rückmeldung in der Art und Weise, wie das, was du sagst, was du sprichst, wie das ankommt. Und du bist dazu berufen, als Christ und als Mensch, in dem, was du sprichst, ein Segen zu sein und kein Fluch. Man kann das ganz kurz abkürzen, vom Hebräischen bedeutet Segen, also Baruch, mit heilvoller Kraft begabt sein. Also wenn Gott sagt, ey, ich segne dich, bedeutet es eigentlich, du bist mit einer heilvollen Kraft begabt. Und wenn man das im Neuen Testament sieht, Segen bedeutet, eulogeo, griechisch, das heißt Gutes, Aufbauendes, Heilvolles, Konstruktives, Förderndes, Sprechen. Ich habe einen Freund gehabt, aus dem ist wenig geworden, obwohl er wirklich Potenziale hatte. Und ich kann mich noch erinnern, morgens bin ich als mit dem Freund im Auto gesessen und der Vater hat uns dann zur Schule gefahren. Und wie der Vater über seinen Sohn gesprochen hat, war Katastrophe. Ich habe damals das nur so gehört, heute würde ich das nicht mehr akzeptieren, würde ich reingehen und was ziemlich sagen zu. Also wie negativ dieser Mensch über den Menschen gesprochen hat. Wo hast du das erlebt, dass Menschen über dich etwas sagen, das dich wirklich, ist wie so ein Fluch, der über dir ist, der dich wirklich einklemmt, der wirklich deine Identität, was du bist, und dann Vorzeichen setzt, wo gar nicht stimmt. Wir waren mal in so einem Führungskräftegremium und da hatten wir so eine kleine Gruppe mit 4, 5 Personen und dann haben wir so eine Präsentation machen müssen, so eine Aufgabe. Und dann haben wir zu einem gesagt, hey, wir merken von der Art, von deiner Begabung her, du bist der Geeignete für die Präsentation. Du bist der Beste von uns. Du kannst es. War jetzt keine christliche Gruppe. Und dann hat er plötzlich angefangen und hat gesagt, er muss mal kurz rausgehen. Dann ist er rausgegangen, kam wieder rein. Dann wollte er innehalten und uns erklären, dass er es nicht machen kann. Und dann ist es doch aus ihm herausgebrochen, hat er angefangen zu heulen. Ein erwachsener, gestandener Mann, Unternehmer, Geschäftsmann, Führungskraft. Und er hat gesagt, das ist ihm total peinlich, dass er jetzt heult und so, weil ist ja peinlich. Und er hat gesagt, was ist denn los? Du kannst es doch, so super. Und dann hat er gesagt, er hat mal eine Präsentation gehalten in seiner Firma und dann wurde er so fertig gemacht von seinen Chefs, wie schlecht und übel und so weiter er ist. Versteht ihr? Das sind Beispiele, wie Worte von Menschen, wie so Flüche dich festhalten können, über dir sein können und dich lähmen können. Und genau die andere Kraft dürfen wir erleben, wenn wir untereinander Menschen etwas zusprechen, was sie fördert und was sie zum Aufblühen bringt und was wirklich, was sie freisetzt. Das ist eben der große Unterschied. Und dass wir als Christen auch wahrnehmen, hey, dein Mund entscheidet die Richtung deines Lebens. Dein Herz ist die innere Ausrichtung und dein Mund zeigt, wie dein Steuerruder nach außen gerichtet ist. Und das sagt Jakobus 3 sehr gut. Es ist die Zunge ein kleines Steuerruder, aber mit diesem kleinen Ruder bestimmst du die Orientierung und die Ausrichtung des gesamten Schiffs. Und ich empfehle euch, weil wir das alle dringend nötig haben, ist unabhängig übrigens, ob du Christ oder nicht Christ bist, dringend nötig, lies mal Sprüche ist auch gut, lies mal Jakobus 3 und so 10 Minuten lass es einfach auf dich wirken und sprich zu dir, ich möchte lernen, für Menschen in der Art und Weise, wie ich spreche, Segen zu sein. Ich möchte kein Fluch sein. Ich möchte andere, wenn ich mit ihnen spreche, dass sie das, was aufblüht bei ihnen und nicht einwelkt. Und du wirst sehen, dass du, wenn du das säst, selber es auch empfängst für dich von anderen Menschen. Also du bist berufen, ein Segen zu sein und kein Fluch. Und deswegen möchte ich euch heute etwas weitergeben, wie ich das auf dich, Jan, hinsehe. Es gibt ja so ein schwäbisches Sprichwort, Schwabeländle, da komme ich her. Ich übersetze es gleich auf Hochdeutsch. Nichts gesagt ist gelobt genug. Habt ihr das verstanden? Ja. Habt ihr verstanden? Ja, super, ihr seid super Dolmetscher. Also nichts gesagt ist gelobt genug. Das ist so ziemlich der dümmste Satz, den du sagen kannst. Also stell dir mal vor, Jesus wäre hier und setzt sich neben dich und du bist Sohn und Tochter des Höchsten. Jetzt sitzt der König der Könige neben dir und dann sagt er zu dir, oder er sagt gar nichts, und dann kommt ein Engel und sagt, na Jesus braucht er zu dir nichts sagen. Nichts gesagt ist gelobt genug. Das setzt nicht frei. Also sprechen und reden, sich lernen zu artikulieren und zu äußern, ist das, wozu du berufen bist. Und ich bin selber ein Typ, der das lernen muss. Ich bin selber jemand, wenn ich zum Beispiel in einem Gottesdienst sitze und da predigt jemand, wo ich nervös werde. Als ich sage, wenn jemand nach 5 Minuten nicht mich inspiriert, dann fange ich an zu überlegen, woran liegt das? Kann der gar nicht predigen? Hat er nicht genügend Zeit mit Gott? Also mich beschäftigt das. Und dann überlege ich aber und fange an zu beten, was könnte ich sagen, was dieser Person hilft? Ich möchte ja nicht danach nach vorne gehen und fertig machen oder zu jemandem sprechen und sagen, du bist halt eine Gurke oder was weiß ich, was man alles sagen kann, sondern ich weiß nicht, was man hier bei euch sagt, ja, nimmt man vielleicht nicht Gurke oder was sagt man hier? Anderes Obst halt, ja, genau, Lusche oder keine Ahnung, der Wind ist nicht richtig in deinen Segeln oder was sagt man hier, ich weiß es nicht, ja. Also, ihr wisst, was ich meine, ja, also dann kannst du aber beten und überlegen, Herr, was könnte das sein, was dem anderen wirklich etwas bringt, um auch weiterzukommen? Und du wirst sehen, wenn du das tust, dann wird Gott dich auch segnen, dass andere auch das für dich tun. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann ist das Wort Gottes nichts anderes als ein Feedbackbuch, ein Rückmeldebuch dessen, was Gott dir sagen will für dein Leben, damit du weiterkommst. In aller Klarheit und Wahrheit sieht man zum Beispiel in Offenbarung, wie Jesus durch die Sendschreiben geht, also durch die 7 Gemeinden in Kleinasien und sagt, hey, das ist gut bei dir und das, aber hier auf diesen jenes musst du aufpassen, wenn du nicht darauf achtest, wirst du untergehen. Also Wahrheit auch in Klarheit zu benennen. Also Kolosser 3, Vers 16 heißt es, ermutigt und ermahnt einander in aller Weisheit. Und deswegen möchte ich das jetzt tun, Jan. Ich möchte jetzt hier was zu dir sagen, also das war jetzt gerade die theoretische Reflexion, die Notwendigkeit, dass wir wirklich unseren Mund zum Segen setzen. Das wird eine breite Auswirkung haben, es wird einen Riesenunterschied setzen, den entscheidenden Unterschied in deiner Beziehung zu deinen Kindern, zu deiner Tochter, zu deinem Sohn, zu deinem Ehepartner, macht das den Unterschied, das setzt die Weichen. Und auch in der Atmosphäre der Gemeinde und der Gesellschaft. Und jetzt möchte ich das übermünzen auf dich, Jan, und ein bisschen sprechen, wie habe ich dich empfunden, wie nehme ich dich wahr, um das an der Stelle zu konkretisieren. Also, als ich dich ungefähr vor 15 Jahren das erste Mal registriert habe, so würde ich mal sagen, es kann auch schon ein bisschen länger her sein. Ich habe gestern oder vorgestern das schon mal ähnlich erwähnt. Wir hatten ja vorgestern eine Verabschiedung geistlichen Gemeindeerneuerung mit dir und habe einfach jetzt den Mut, das so zu sagen. Ich hoffe, das ist okay, gell? Ich habe wirklich gedacht, als ich Jan kennengelernt habe, Obacke, wird er labil sein oder stabil? Wird er weil er in vielen Bereichen sehr sensibel ist, Dinge gut, sehr gut wahrnimmt, auch die Herzensfrequenzen untereinander, wirst du untergehen in den nächsten Jahren in dem Löwengehege, was wir Gemeinde nennen. Also ich meine jetzt nicht, natürlich nicht euch, ja. Ja, also Paulus sagt ja, passt auf, dass ihr euch nicht so lieb habt, dass ihr euch untereinander auffresst. Also ich war ja 20 Jahre lang Pastor, gell? Also ich kenne das auch. Gemeinde ist was ganz Spezielles, aber der Herr hat es lieb. Und dass der Herr das liebt, das ist ein Wunder in sich. Und du hast ja einige wirklich sehr intensive Dinge erlebt, bevor du jetzt nach Oldenburg gekommen bist. Wirklich, sage ich mal, ein mega Intensivtraining absolvieren dürfen, sage ich jetzt mal. Und was macht es mit dir? Und wenn ich jetzt zurückblicke oder nach vorne blicken darf und jetzt in die Zeit, dann bin ich absolut erstaunt, welche Stabilität an Treue und Durchhaltevermögen der Herr in dein Leben gelegt hat. Das ist für mich ein Ja, könnt ihr euch mal applaudieren. Das ist absolut übernatürlich, Jan. Das bist nicht du. Das bist du plus Jesus. Ja? Also wenn ich sage, ihr kennt vielleicht das Beispiel, ein Elefant und eine Maus laufen über eine Hängebrücke und dann fängt die Hängebrücke riesenmäßig an zu schwanken und dann sagt die Maus zum Elefant, schau mal, was wir zwei bewegen miteinander. Und dann sagt der Elefant, jawohl, wir beide. Und der Herr ist so gnädig, der Herr weiß genau, dass wenn wir uns was gelingt, das Gewicht hat er hineingelegt und er braucht uns nicht. Die Stabilität, dass du heute noch hier stehst und nicht irgendwo völlig untergegangen bist, dass wenn ich euch als Familie sehe, dass ihr als Familie zusammen seid, dass ihr als so Family seid, da wo du heute stehst, ist reine Gnade von Gott, das ist die Kraft plus X. Aber dass sie in dir wirksam war, dass du sie angenommen hast, dass sich das entfaltet hat, das hat auch mit dir zu tun. Also die Maus muss ja auch auf dem Elefanten bleiben, um es mal so zu sagen. Ja. Kann auch wegspringen und denken, kann ich allein und dann passiert da nichts mehr. Also das ist wirklich bemerkenswert. Das hat mich echt bewegt. Und was mich bewegt hat, ich habe mal 1. Timotheus 3 durchgelesen, die Kriterien eines guten Leiters. Das möchte ich euch mal vorlesen. Dann könnt ihr mal überlegen, ob der Jan diesen Kriterien entspricht oder nicht. Da sagt Paulus, es ist gewisslich wahr, wenn jemand ein Leitungsamt anstrebt, begehrt er eine hohe Aufgabe. Jetzt kommt es, ein Leiter soll aber untadelig sein. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Mann einer einzigen Frau. Ich glaube, so wie ich das sehe, wenn ich das richtig zähle, stimmt es. Ja. Nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder in aller Ehrbarkeit hat. Also ich glaube schon, so sieht ganz gut aus. Er muss aber auch einen guten Ruf haben von denen, die außerhalb sind. Also Säkularen, was sagen die eigentlich? Und als ich das durchgelesen habe, dachte ich, ich habe den Mut, das vorzulesen mit großer Freiheit und zu sagen, das ist ja ein Achtermann, unter anderem. Es gibt auch andere. Ja, das bist du. Und das ist einfach, ich sage jetzt mal so, ein integrer Mann, eine integre Frau haben diese Kriterien. Ich habe mal immer wieder gehört, das sind ja Kriterien, die kann kein Mensch erfüllen. Was? Kein Mensch erfüllen? Dass ich meine Frau nicht schlage, dass ich nicht rumsauf, dass ich nicht rumhure oder so, das kann ich jetzt nicht erfüllen. Oder das ist einfach integres Leben. Aber du musst es auch leben. Ja, es ist ja, du hättest ja auch überall woanders abbiegen können. Und so wie ich dich kenne, ich habe das wirklich genau durchgelesen und innerlich geprüft, wenn ich da am einen oder anderen hängen geblieben wäre und gedacht hätte, na, ich lass lieber weg, hätte ich dann es ausgeklammert. Ja. Und den zweiten Bibelvers möchte ich dir mitgeben, Matthäus 25, 21. Da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein zuverlässiger Verwalter, in kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dich über dir Größeres anvertrauen. Und jetzt kommt für mich noch das Bedeutendere. Komm zu meinem Fest und freu dich an mir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, du bist jetzt in einer Phase drin, wo du jetzt reingehen darfst, ja als Family. Ja, das kann man nie trennen. Ist immer Family. Wo der Herr sagt, hey, es kommt was Neues und freu dich an dem Jahren, was jetzt auch Esther, was ich jetzt auch unter euch entfalte. Da ist vieles ungewiss. Ich bin ja übrigens mit 47 in die Selbstständigkeit gegangen. Das ist ja hochinteressant. Das ist ganz anders, wenn du es als junger Mensch machst, wenn du Kinder hast, hast Familie, hast Haus, hast ein ganz anderes Background der Verantwortung. Bist ja nicht allein. Wenn du jung bist und gehst auf ein Feld, wo du noch nicht weißt, was kommt, ist ja easy, relativ easy. Du musst da nur gucken, dass du nicht selber verhungerst. Ja? Aber wenn du dann Kinder hast und Familie und eine ganze Background, da ist schon mehr Verantwortung. Und jetzt gehst du auf wie Mose, bin ich Mose, wie Abraham, in ein neues Land, das der Herr euch zeigt. Und ich bin ganz gewiss, der Herr wird es machen und wird dir Freude geben und euch Freude geben an dem Herrn, weil du treu gewesen bist, weil du dem 1. Timotheus entsprichst, weil du wirklich das bist. Und das gefällt Gott. Und deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken, dass du fröhlich sein wirst in dem Bereich. Ich möchte 7 Punkte nennen und 7 Punkte können auch kurz gehen. 7 Punkte, die ich an dir schätze, Jan. Erstens, du interessierst dich für Menschen. Wer sich für Menschen interessiert, ist für Menschen interessant. Und leider muss man sagen, ich bin genug unterwegs, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Hirte sich für seine Schafe interessiert. Das stimmt nicht. Sollte so sein, selbstverständlich. Aber ist halt nicht Reality. Als du interessierst dich für Menschen. Und das finde ich großartig. Zweitens, du warst und bist immer bemüht, andere zu verstehen, auch wenn sie dir große Mühe bereiten. Also das habe ich jetzt nicht im Oldenburg-Kontext, sondern in Kontexten vorher, wo du warst, mit welcher Herzensbemühung du versucht hast, andere noch zu verstehen, die ich längst schon hinter den Mond in die anderen Weltallsphären rübergeschickt habe innerlich. Ja. Also mit welcher Geduld du da versucht hast, sie zu verstehen. Aber, und das fand ich vorbildlich bei dir, man hat gemerkt, du hast heilige Eckdaten, die von Gott gesetzt sind, die du nicht gebeugt hast. Du hast dich denen verpflichtet gesehen. Menschen verstehen, Menschen entgegengehen, mit Menschen sprechen ist eine Sache. Andere Meinungsbilder, auch Merkwürdigkeiten. Aber du hast auch gewusst, wo die Grenzen sind, weil der Herr, weil du in erster Linie dich Gott selbst verpflichtet wusstest. Drittens, du bist vielen Menschen, jungen Menschen, ein sehr guter Mentor. Das ist echt stark. Ich wünschte euch, ihr hättet gestern mitbekommen oder vorgestern, was ein Jugendpastor, der Johnny Walzer, gesagt hat zu dir rüber. Der hat nämlich genau das zum Ausdruck gebracht, da hätte es auch viele andere geben können, was du in seinem Leben bedeutest, sehr substanziell, was er gesagt hat. Du hast wirklich sein Leben in eine Richtung geführt, weil er das, was er in deinem Leben wahrgenommen hat, da warst du für ihn ein geistlicher Vater. Und du bist nicht nur jemand, der gen Mentoring, dem das wichtig ist, sondern du bist es als Wesen, als Person. Darf ich mal sehen, wer von euch kann sagen, hey, für mich war der Jan, kurz die Hand heben, ein wertvoller Mentor. Schau mal, die Hand ging schon hoch von manchen jungen Leuten, bevor ich überhaupt fertig gesprochen hatte. Das hier ist ein Schatz. Das ist relevante, echte, wichtige Wirksamkeit, Jan. Ich war neulich bei einer Beerdigung, das hat mich unglaublich bewegt, von einem Mann, den wir seit Jahrzehnten kennen. Der ist in Social Media, tritt ja nirgends auf. Ein Gemeindemitglied bei uns ist gestorben mit über 80 Jahren. Nirgends tritt er in Social Media. Nirgends kannst du den im Internet finden. Ich habe so eine Beerdigung noch nie erlebt. Da war eine Beerdigung, da waren ein paar hundert Leute da. Und dann wurde gesagt, wer von euch möchte nach vorne kommen und sagen, was diese Person in deinem Leben bewirkt hat? Spontan. Das sind mehrere Dutzend, über 20 Leute nach vorne, durch alle Generationen. Und was die gesagt haben, da habe ich gedacht, boah, was ist das für ein Schatz, wenn Menschen, wenn du mal gehst, auf deine Beerdigung, andere Menschen sagen, dieser Mensch hat mein Leben verändert. Und das genau pointiert an Punkten festmachen können. Also nicht irgendwie so, und das ist bei dir auch da, ist ein reicher Schatz. Fünftens, das Leid anderer ist dir nicht egal. Ja, hast jetzt in der GGE, war dein Input jetzt auf unserer Leiterschaftskonferenz, also die wir online hatten, für Menschen, die andere Menschen ausrauben und zerstören wollen, zu sammeln. Die ist außerhalb von unserem christlichen oder von unserem System jetzt hier, von unserem Kirchensystem, weil das dir ein Herzensanliegen ist. Das Leid anderer Menschen ist etwas, wo dich beschäftigt und bewegt. Das bist du mir echt ein Vorbild. Fünftens, du suchst mit Leidenschaft Wege, Menschen zum lebendigen Gott zu führen. Also du überlegst, wie kann das geschehen? Und ich bin sicher, du kannst es gar nicht lassen. Du wirst jetzt, wenn du in eine andere Arbeitsebene reingehst, wirst du schauen, wie kann ich das jetzt für mich hier, wie können die Wege und Spuren jetzt hier gehen? Und das finde ich absolut genial. Sechstens, wir verbinden uns miteinander oder uns verbindet miteinander etwas ganz Besonderes. Das freut mich total, Jan, deswegen sind wir noch weiter miteinander unterwegs. Dir ist es wichtig, auch Glauben plausibel begründen zu können mit Begründungen, die nachvollziehbar sind und die unser Herz aufgehen lassen und Kopf. Also das Miteinander von Kopf und Herz. Also denken, glauben, glauben, denken. Und da bin ich dankbar, dass wir beide, wir haben beide da sehr ähnliche Blutfrequenz oder Blutgruppe, bei Exploration Gott bist du auch mit dabei und das finde ich total genial, weil das ist so fantastisch. Ich kann da heute nicht einsteigen, dürfte mich ein andermal zu einladen. Aber unser Glaube ist etwas, das dürfen wir weitergeben mit einer solchen Kühnheit und Freimütigkeit, weil wir haben Sinn. Wir wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Wir haben einen Vater im Himmel, wir brauchen nicht diesen Schrei zu haben ins Nichts hinein, also weder Friedrich Nietzsche noch sonst was. Und ich darf mich da nicht drin verfangen, aber ich weiß, dass es dir auch ein Herzensanliegen ist und das freut mich sehr. Und siebtens, und das ist ein ganz, ganz böser Punkt, da bin ich immer wieder, wenn ich dich sehe, sage ich, Jan, das ist nicht gut, das ist böse, ganz böse, böser Jan, du bist sehr sportlich. Ja, das ist böse. Ja. Ich war mal sehr sportlich, du bist sportlich. Das ist ein Unterschied, ja. Und der Jan hat immer wieder seelsorgerlich, mentormäßig all die schönen Begabungen, die ich genannt hatte, sich auch in mich investiert und gesagt, Stefan, du musst ein bisschen was machen und ich habe hier einen Plan für dich, hat mir sogar schon Sachen zugeschickt, war sehr großzügig. Und ich hoffe, irgendwann mal sagen zu können, ich habe dich nicht enttäuscht. Ja. Und es ist ja so, wenn man Jan mitbekommt im Lifestyle, dann ist er dann halt, wir kommen irgendwo auf eine Konferenz, dann ist der Jan weg, dann macht er erstmal seinen 10-Kilometer-Lauf und das mit einer Zuverlässigkeit. Da bist du mir ein Vorbild und ich hoffe irgendwann, dass das auch noch bei mir so in die Frequenz reinkommt. Kannst du ab und zu für mich beten, ja. Ich komme in den letzten Punkt hinein. Was ich euch beiden zusprechen möchte, habt Acht auf euch selbst. Denn es ist so, die letzten Jahre, viele Jahre, auch die Jahre schon vor hier, haben in eurem Leben Spuren hinterlassen, auch Wunden geschlagen. Der Kapitän geht vom Schiff nicht nur mit zerfetzten Klamotten vielleicht, das wäre ja easy, meine Klamotten kann ich neu kaufen. Etwas intensiver ist, es sind nicht nur einfach ein paar Klamotten, es ist nicht nur, ja, ich schlafe mal 3 Nächte wieder gut aus und dann alles gut, sondern es sind schon tiefere Dinge. Es sind schon Sachen, die unter uns Menschen grundsätzlich geschehen, über die Jahre und Jahrzehnte, die uns nicht nur müde machen, 3M-Menschen machen müde, sondern die uns auch miteinander in etwas hineinsetzen, wo Verletzungen da sind, die da sind. Und das brauche ich auch so. Und jetzt ist das Interessante und das Wichtige, wenn Paulus zu der Gemeinde in Ephesus spricht, wo er sagt, ich habe unter Tränen 2,5 Jahre bei euch gedient, in starken Nöten, in starken Anfechtungen, in starken Auseinandersetzungen. Der ist, nichts wird verschönt. Und dann sagt er, spricht es den Ältesten zu, möchte ich auch euch zusprechen, jedem von euch, auch euch im Stream. Es ist unglaublich wichtig, dass du weißt, wie du Acht auf dich selbst hast. Ja, deswegen, die Zunge, dein Reden ist nur Ausdruck von dem, wie es in deinem Herzen aussieht. Das ist ein schönes Signal für dich, wie sieht es in deinem Herzen aus. Und dass du weißt, wem dein Herz gehört, ist absolut zentral. Du musst die Frage beantworten können, wem gehört mein Herz? Und das möchte ich auch euch beiden zusprechen, das wird die zentrale Frage auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Wem gehört euer Herz? Und ich weiß, das kennt ihr selbst, 20 Jahre Gemeindedienst in Kempten, wo ich für viele Dinge sehr dankbar bin, aber da gab es auch Dinge, ja, da verlierst du nicht nur einen Finger, also mal, um es mal so zu sprechen, sondern vielleicht auch eine Hand, da kriegst du vielleicht ein Organ ist weg und ist einfach weg. Das kommt auch nicht mehr, das wächst auch nicht mehr nach, das ist weg. Das heißt, es gibt Wunden, die sind da. Jetzt ist nur die Frage, wirst du deinen Dienst in Zukunft, auch du Esther, aus einer offenen Wunde heraus sprechen und agieren? Und ob das so ist, entscheidet sich in der Weichenstellung der nächsten Monate und Jahre, die ihr jetzt setzt in eurem Herzen, wo ihr euer Herz hinsetzt. Und ich bitte euch um eins, das ist meine Bitte an euch beide, an euch als Familie, an euch vier, aber natürlich an euch beide jetzt. Ich möchte nicht, dass ihr mal in 5 oder in 10 Jahren einstimmt in dieses Trauma, Gejammere von ganz vielen Christen, das ich wirklich gruselig finde. Ich kann es auch begründen, warum. Die dann erzählen, was sie alles Schlimme erlebt haben, irgendwo im christlichen Kontext und nicht checken, dass 8 Milliarden Menschen genauso Dinge erleben und dass das einfach normales Leben ist. Normales Real Life. Versteht ihr das? das normales Leben. Wenn du einen Finger oder eine Hand verloren hast, ist normal, also bildlich gesprochen, in deiner Seele ist normales Leben, nichts anderes. Und dann gibt es ein paar Menschen, die haben deutlich mehr verloren, ist aber eine andere Ebene, die haben ihre Kinder verloren. Also versteht ihr, wenn die Eltern die Kinder zu Grabe tragen müssen oder so, oder Leute, die gefoltert worden sind, ich kenne ja alle diese Bereiche, deswegen sage ich das so, über was wir manchmal jammern, das ist dem Herrn eine Unverschämtheit. Sondern wir sollen zum Herrn gehen und sagen, Herr, du siehst das hier, aber ich möchte dich bitten, seid nicht Leute, die aus einer offenen Wunde heraus später leben, sondern aus einer geheilten Wunde. Und das bedeutet dann, Vater und Mutter im Geist zu sein. Und ich sehe große Möglichkeiten, dass ihr diese Richtung einschlagt und freue mich sehr daran. Deswegen, ich möchte dir und euch beide Danke sagen. Jan, du bist mir ein Mensch, und ich sage das nicht so oberflächlich, sondern sehr bedacht. Solche Menschen wie du machen für mich das Leben lebenswert. Ja? Das ist wirklich so. Und wenn es solche Menschen nicht geben würde, würde ich im christlichen System nicht arbeiten, nicht weiter investieren, sag ich mal so. Sondern es gibt viele von euch, die ein, das hat nichts mit Perfektion zu tun, sondern einfach mit einer Herzensausrichtung. Und Esther, ich möchte was zu dir sagen. Ich kenne dich natürlich viel, viel weniger, nur ganz punktuelle Aufnahmen. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass du für den Jan das bist, was für mich meine Frau ist. Und wenn ich überlege, was ist für mich meine Frau, dann kann ich sagen, sie ist die Perle meines Lebens. Ohne Kirsten wäre ich auf jeden Fall einsam, obwohl ich viele Freunde habe und so, aber es wäre für mich einsam in dieser Welt. Und Kirsten ist für mich der Mensch, ohne die hätte ich niemals die Stabilität der letzten Jahre und Jahrzehnte gehabt. Und weil du das auch bist, Esther, du bist ein absoluter Schatz und eine Perle. Deswegen möchte ich das Geschenk, das ich euch heute weitergebe, das möchte ich dir schenken. Ja, das ist ein ganz neues Buch, das gerade vorgestern rauskam. Über 100 Menschen haben an diesem Buch mitgeschrieben. Das heißt Real Life Bibel. Könnt ihr auch gerne bei Amazon bestellen oder so. Ein paar Exemplare haben wir auch da. Ganz frisch rausgekommen von 100 Menschen, die was zur Sprüche und Markus-Evangelium, diese zwei Bereiche werden durchgegangen in 52 Einheiten, Sprüche und Markus, Weisheit, bewahre dein Herz mit einem Fleiß, daraus quillt das Leben und Markus-Evangelium, Jesus kennenzulernen und dann 100 Personen, die jeweils was dazu sagen aus dem normalen Leben, sind keine Pastoren und ich möchte dich bitten, dass du gerade nach vorne kommst und ich möchte dir ganz bewusst, Esther, das über, du darfst gerne mit deiner Tochter kommen, ja klar, Frauen dürfen jetzt hier nach vorne, genau, sehr gut. Und gebt ihr nochmal einen herzlichen Applaus, denn, hey, komm mal. Hey, vielen Dank dir, ja. Also, darf ich nur kurz hier, unterschätzen wir das nicht, ja, was das bedeutet, weil ich habe natürlich dich hervorgenommen jetzt, ja, und das liegt halt daran, weil ich substanziell zu dir natürlich richtig was sagen kann, aber ich bin gewiss, dass ganz vieles auch dir gilt und danke dir, dass du hier so mit dran geblieben bist und ich freue mich sehr, wie es für euch auch weitergeht. Gottes Segen euch. Ja. Ja. Ja, bevor wir jetzt noch ein Lobpreislied singen, möchte ich euch gern einen Moment geben, über eine Frage nachzudenken, die ich in den Raum stellen möchte. Das Thema lautete heute, wem gehört dein Herz? Und wem dein Herz gehört, macht sich sichtbar an der Frage, wem gehört deine Zunge? Und lasst uns einen kurzen Moment innehalten und stille, du bist berufen, ein Segen zu sein, auch du am Stream, ob du heute allein in einem Raum bist oder im größten Raum, wo du auch bist, du bist berufen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Und dann blüht etwas in uns auf, wenn wir uns selbst so gebrauchen lassen. Das möchte ich dir zusprechen, das ist so bedeutsam. Wir sind nicht berufen, irgendwo bedeutungslos durch die Gegend zu irren, sondern etwas zu sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Und das ist ganz stark, hat es damit zu tun, was mit unserem Herzen geschieht und was wir aussprechen und wie wir anderen und für andere Menschen ein Segen sind und damit auch selbst gesegnet werden. Lasst uns gerade einen Moment innehalten. Ich möchte noch gern für euch beten und dann kommen die Lobpreiser. Jesus, ich danke dir jetzt für das Leben von Jan und Esther, von mir und Luca, für sie als Familie, für all das Kostbare, was du hineingelegt hast. Und ich segne euch als Gemeinde hier in Oldenburg, dass diese Frage, wem gehört mein Herz, für dich nicht nur in der Theorie zu beantworten ist, sondern dass du richtig merkst und spürst, wie der Geist Gottes in dir das freisetzt, zu sagen, ich möchte ein Segen sein für andere Menschen. Ich möchte, wenn ich mal am Sterbebett liege, nicht sagen müssen, ich hätte anderen Menschen mehr das äußern sollen, was dran gewesen wäre und sie fördern sollen in meinem Reden. Du kannst die Weichen jetzt stellen. Du kannst dir heute noch vornehmen, anderen Menschen etwas zu sagen, was vielleicht für sie etwas freisetzt für ihr Leben. Und ich bete für dich, wenn irgendwelche Dinge über dein Leben ausgesprochen worden sind, und es passiert ja schnell unter uns Menschen, was dich lähmt, was wie so ein Fluch, ein Deckel über dir ist, dass die Worte des Königs der Könige, was er sagt zu dir und über dich, dass diese Worte über dich aufleuchten, das andere weichen muss. Danke, Herr, dass du auch großartig versorgen wirst, die Achtermanns als Family und euch auch als Gemeinde. Auch wenn es vielleicht noch durch so manche Stürme hindurch geht, danke ich dir, Herr, dass du letztlich der Kapitän bist von allem. Danke dir. Amen. Gottes Segen euch.